ARD Sounds.
Hi, liebes Internet. Ihr seht hier eine Frau mit heftigsten Menstruationsschmerzen auf dem Sofa. Die Schmerzmittel wirken hoffentlich bald. Ich komme gerade aus 4 erschöpfenden Tagen PMS bzw. PMDS.
PMS, PMDS, Perimenopause. Und damit herzlich willkommen zur Lösung mit euren beiden Liebsten, Nike Hilber und Verena Fiebiger. Also hoffentlich sind wir das ab und an. Nike Hilber, Tiefenpsychologin hier in der Lösung und ich, Phoebe, bin halt auch da.
Wissenschaftsjournalistin, Radiomoderatorin, Stern der Lösung.
Alles einfach. Schön, dass ihr auch dabei seid bei diesem Thema, das wir jetzt gemeinsam durchackern. Die Perimenopause. Über die wird zum Glück viel gesprochen in letzter Zeit. Zu viel, wie einige nervige Stimmen behaupten, weil die gab es früher ja eigentlich gar nicht. Sowas gab es bei uns früher nicht. Da hatten die Frauen einfach keine Probleme. Die haben sich einfach so aus dem Fenster gestürzt oder sind ins Wasser gegangen. So hat man das ja auch mal gesagt, ins Wasser gegangen. Man wusste nicht, warum.
Und heute wissen wir mehr. Und deshalb sprechen wir in dieser Folge darüber, warum die Perimenopause mindestens so hart sein kann wie die Pubertät. Wir sprechen über Behandlungsmöglichkeiten und was diese Phase aber auch auf psychischer Ebene für einen immensen Reifeprozess mit sich bringen kann.
Und an der Stelle kurz an alle männlichen heterosexuellen Lösungshörer, die bis jetzt dran geblieben sind, bleibt weiter dran, weil vielleicht findet ihr in dieser Folge die Antwort auf eure aktuellen Beziehungsprobleme.
Aber das ist jetzt schon ein Scherz, oder Phoebe?
Bisschen. Aber ich mein's auch ein bisschen ernst. Hormonschwankungen, und die gibt es nun mal während dieser langen Zeit der Wechseljahre häufig, bedeuten für Frauen eben Stimmungsschwankungen und erhöhte Reizbarkeit und auch eine größere Empfindlichkeit gegenüber Stress, phasenweise halt. Und das kann durchaus zu mehr Konflikten führen.
Ja, da hast du schon recht. Streit kann durchaus auch, ja, Betonung auf auch, mit Hormonen zu tun haben. Es kann einfach Tage geben, an denen alles mehr reinzuhauen scheint. Dann ist das Geklapper des Partners mit den Tellern in der Spülmaschine nicht nur nervig, sondern echter Grund zum Ausrasten. Die Wut auf das Leben ist insgesamt größer oder die Trauer über alles vergänglicher, tiefer, schmerzhafter. Und im Grunde kann man sich das so vorstellen, das ist wie, wenn das Schmerzmittel fehlt, um zum Beispiel bei einer Wehe oder einem Migräne-Kopfschmerz die Spitze zu nehmen. Und wenn das zyklisch wiederkehrt, also immer und immer wieder, kann es sehr anstrengend werden.
Genau diese starken Gefühle kennt Svenja. Auf Instagram hat sie den großen Account Tante Kante. Und sie liegt gerade, bleich, mit Strubbelhaaren und in eine blaue Wolldecke eingewickelt, auf dem Sofa und spricht da zu ihren gut 85.000 FollowerInnen. Und eigentlich arbeitet sie als Autorin für die Wochenzeitung Die Zeit, unterrichtet als Gymnasiallehrerin, also sie ist eigentlich Lehrerin, unterrichtet Deutsch und Bio, ist getrennt erziehende Mutter von zwei Töchtern. Und es gibt auch eine Doku von ihr bei ARD Wissen. Perimenopause bin ich schon drin, heißt die. Die findet ihr in der Mediathek und da ist sie eben auf der Suche nach Antworten. Also Tante Kante oder Svenja, wie wir sie im Folgenden nennen werden, die macht ziemlich viel. Und sie ist wohl in dieser Zeit im Leben, dieser Rush Hour, von der immer alle sprechen, wo manchmal wirklich alles zu viel wird und wo sie sich zum Nichts zu gebrauchen fühlt. Genau genommen, sie hat jeden Monat ein paar von diesen Tagen.
Es ist halt ein Überfordertsein und ein, also es ist so ein universelles, dass sich das Leben für mich nicht gut anfühlt. Ich fühle mich erschöpft, ja, ich fühle mich traurig, ich fühle mich überfordert, ich fühle mich unfähig, mein Leben zu bestreiten. Ich mag mich dann einfach nicht. Ich mag mich nicht, mein Leben nicht, viele Dinge gar nicht. Ich will eigentlich gar nichts. Ich will einfach, dass es vorbei ist.
Liebe Svenja, das ist eigentlich mein Satz. Ich möchte einfach nur, dass endlich alles vorbei ist. Fühle ich sehr. Svenja hat eine prämenstruelle dysphorische Störung, kurz PMDS. Das ist die extremste Form von PMS und das kann sich wie eine vorübergehende Depression anfühlen, also wie so eine Lebensmüdigkeit. Und zwei Tage später fühlt sich das alles aber wieder weit weg an, so von wegen ich, Suizidgedanken, warum das denn? Wieso will ich mich denn von meinem Partner trennen oder meinen Job hinschmeißen? Das wechselt eben ganz, ganz stark. Und bei Svenja haben diese Symptome die letzten Jahre zugenommen.
Bitte, das ist ein Hilferuf, SOS. Ich sage euch, ich bin 42 und wirklich 80% des Contents, der mir
gespielt wird, ist Menopausen-Content oder Perimenopausen-Content. Und da sind ja Frauen dabei, die sind auf jeden Fall jünger als ich, die sagen schon so, hier, dies, das, alles, keine Ahnung, das ist schon so Perimenopause und sie leiden und sie machen Dinge. Und ich habe die ganze Zeit, wirklich lange Jahre, einfach gedacht, not my business. Es ist noch voll lang hin. Jetzt bin ich 42 und denke so, is it my business? Ich bin nicht sure. Weil, wisst ihr, Dinge, die mit mir passieren, in meinem Alltag, meinem Körper, entweder ist es mein normaler Zyklus oder ist das jetzt vielleicht Perimenopause oder ist es einfach mein general state of mind, weil ich einfach ein komplett auf Gefühlen hängen gebliebener Mensch bin, der einfach ständig crasht, ständig wirklich immer so.
Ja, Svenja, also wie es dir geht, so geht es vielen Frauen. Ich habe das Gefühl, sie ist vielleicht auch gerade in so einer Zeit, also so wie sich die Nachricht da anhört, das hat sie auf Instagram gepostet. Vielleicht sind Frauen schon im Wechsel, wenn dieser leicht verkürzte Zyklus mit 37 Jahren auftaucht, die PMS-Symptome stärker werden, so plötzlich ein neuer Hang zu Migräneattacken auftaucht oder sie sehr starke Blutungen kriegen, die sie noch nie hatten. Könnte sein. Vielleicht ist es aber auch nur so dieser tägliche Wahnsinn in der sogenannten Rush-Hour des Lebens, also wo man Mehrfachbelastungen hat. Job, Partner, Kinder, vielleicht Eltern, die schon ganz viel Unterstützung brauchen. Also es kann auch sein, dass einfach alles ziemlich knallt.
Für mich, Phoebe, ist das auch irgendwie ein Dilemma, weil wie können wir offen über echte hormonelle Einflüsse auf das Erleben von Frauen sprechen, ohne gleichzeitig in die alte Falle zu tappen, in der wieder jede Emotion einer Frau biologisiert wird und damit nicht mehr ernst genommen wird. Mhm. Ja, also so die Frage, dient es jetzt dazu, die Frau zum Schweigen zu bringen und sie vielleicht klein zu machen und nicht mehr ernst zu nehmen oder wirklich dazu, ihr mehr Zugang, Selbstverständnis zu verschaffen?
Ich habe da auch viel drüber nachgedacht. Ich finde es schon eine wichtige Aufklärung. Gerade wenn Frauen merken, sie kriegen Schwierigkeiten im Leben. Also mit dem Job, in der Partnerschaft, mit sich selbst. Und gerade das Aufklären über PMDS, das ist schon noch unbekannter hier, also prämenstruelle dysphorische Störung. Ich finde das fast einen emanzipatorischen Akt, dass man eben sagt, hey, es ist eigentlich Gendermedizin. Es betrifft eigentlich die Hälfte der Bevölkerung und diese Wechseljahre. Das ist ja alles eine Selbstzahlerleistung. Wenn ich mich beraten lassen möchte, dann muss ich schnell mal für 30 Minuten 150 Euro aus der eigenen Tasche leiern, dass mir eine Gynäkologin einfach sagt, okay, so und so könnte es sein. Jetzt fangen wir mal an, Untersuchungen zu machen. Oder ich will einen Ultraschall, während ich gerade auf eine Hormonersatztherapie eingestellt werde und ich muss da 60 Euro selber zahlen, weil der nächste Termin, der von der Kasse bezahlt wird, ist erst in einem halben Jahr. Wir sind aber gerade in der laufenden Therapie. Also du merkst, ich bin da etwas wütend, was das Thema betrifft und deswegen machen wir auch die Folge.
Ja, und das ist berechtigt, Phoebe. Nur für alle Fälle und weil du gerade schon so ein bisschen in die Vollen gegangen bist, hier mal ein Disclaimer. Wir können dieses Thema nicht in einer halben bis dreiviertel Stunde auserzählen. Ja, wir sind kein Gynäkologie-Podcast, sondern wir schauen heute auf ein paar psychische Aspekte, die der innere Herbst, wie es manche nennen, so mit sich bringen kann.
Ich habe gelesen, in Japan sagt man ja Konenki zu den Wechseljahren. Das kann man auch mit Erneuerung übersetzen. Wäre auch schön, wenn wir so ein Gyncast wären.
Next Life vielleicht.
Lass uns doch sowas auch noch machen. Zumindest kurze Begriffserklärung, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind hier. Weil ich persönlich hatte vor einiger Zeit noch gar keine Ahnung. Also bis es zu einigen leidvollen Erfahrungen kam. Ich dachte beispielsweise Wechseljahre, das sind Hitzeballungen. Ich wusste auch nicht, wie jung man sein kann. Das ist natürlich jetzt auch so ein Trend, wo, glaube ich, alle Gynäkologinnen und Gynäkologen Angst haben. Oh Gott, denkt ich wieder, sie ist in der Perimenopause, weil jetzt da so viel drüber gesprochen wird. Aber wenn man eben Anzeichen hat, die man sich nicht erklären kann, dann macht es schon Sinn, frühzeitig zum Arzt zu gehen. Bei mir ist es beispielsweise genetisch bedingt, dass man früh in die Wechseljahre kommt. Und ich wusste nicht, dass das so ist. Also ich wusste einfach nicht, dass das erblich bedingt ist. Ich war bei meiner früheren Ex-Frauenärztin, also ich war schon ein bisschen auf der Suche. Da habe ich gesagt, ich fühle mich ganz, ganz komisch. Was ist los? Könnten das die Wechseljahre sein? Meine Mutter war 40 und die Behandlung war, ja, sind sie wie ihre Mutter? Dann sind sie auch nicht in den Wechseljahren.
Kurz, was sind eigentlich Wechseljahre, ja? Also, die Wechseljahre, im Fachsprech Klimakterium genannt. Das ist der Oberbegriff für den gesamten hormonellen Umbruch, der die Perimenopause, die Menopause, mit der Menopause ist der eigentlich letzte Zeitpunkt der Menstruation gemeint. Der wird erst rückblickend nach 12 Monaten ohne Blutung festgestellt und dann noch die Postmenopause. Und in der findet keine Blutung mehr statt. Ja, dann ist das vorbei. Die Hormone Östrogen und Progesteron haben sich dann auf einem ganz niedrigen Niveau eingependelt und der Körper, der passt sich mehr und mehr an die neue Hormonsituation an, ja. Die vielen unangenehmen Symptome der Perimenopause, die verschwinden dann also in den Wechseljahren und der Postmenopause.
Dafür hat man dann Osteoporose, kriegt irgendwas mit der Blase und Demenz.
Phoebe, ich wollte doch gerade ein bisschen Hoffnung machen. Also auch wenn das, wenn man mittendrin steckt, ein schwacher Trost ist. Viele Frauen, die spüren mit diesem niedrigeren Hormonniveau dann eine neue Klarheit. Also zum Beispiel auch eine andere Durchsetzungsfähigkeit. Sie wissen mehr, was sie wollen und was nicht. Und unabhängig davon kann man wirklich gut alt werden heutzutage.
Ich weiß, du willst uns Mut machen. Vor allem Svenja, gell?
Ja, natürlich will ich euch Mut machen. Denn es geht im Leben ja immer darum, trotz Symptomen ein gutes Leben zu führen.
Ja, das habe ich von dir gelernt, Nike. Dass es darum eigentlich geht. Es gibt nicht die Symptomfreiheit und dann ist alles Gmadewiesen.
Genau, so ist es nämlich. Und gleichzeitig will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, dass die Wechseljahre ein extrem vulnerables Zeitfenster sind und auch ein Wendepunkt sein können. Ein Satz, der typisch für diese Phase ist, lautet, ich fühle mich nicht mehr wie ich selbst.
Ja, den sagen Svenja, aka Tante Kante und ich oft.
Ja, und es ist ja kein Wunder, weil es passiert so viel biologisch. Es kommt zu weniger Eisprüngen, weshalb weniger Progesteron gebildet wird. Kurz, Progesteron ist unser absolutes Wohlfühlhormon. Ja, es sorgt für besseren Schlaf, Stressresistenz, es löst Angst und beruhigt. Also wir wollen das eigentlich haben. Und Progesteron macht sich häufig durch Schlafstörungen bemerkbar, gerne auch so in den frühen Morgenstunden. Auch zum Beispiel durch das Gefühl, schneller überfordert zu sein, durch verstärkte Ängste. Später als das Progesteron, Phoebe, sinkt das Östrogen. Zeitweise schwankt es auch sehr stark. Und übrigens, das wusste ich auch nicht bis zur Recherche zu dieser Folge, es gibt nicht das eine Östrogen, sondern es handelt sich dabei vielmehr um eine Gruppe von ca. 30 Hormonen. Und dazu gehören unter anderem auch die für die Wechseljahre relevanten Hormone Estradiol und Estron. Das hatte mich bisher auch oft selbst verwirrt. Und damit im Zusammenhang stehen dann auch die berühmten Hitzewallungen und der Nachtschweiß, der ihn aufwachen lässt. Und das trägt schon auch zur allgemeinen Gereiztheit bei. Außerdem, was auch passieren kann, es kann ein Ungleichgewicht zwischen Testosteron und Östrogen entstehen. Oft auch ein Testosteronmangel und das wirkt sich dann auf das Antriebslevel und die Libido aus.
Tja, es ist zum Weinen und ich finde es eigentlich ziemlich klar, dass es psychologisch für viele Frauen einschneidend ist. Nicht für alle, aber schon doch viele.
Ja, für die einen würde ich sagen, kommt es schon einer Befreiung gleich, nicht mehr menstruieren zu müssen. Andere dagegen sind wegen zum Beispiel, weil sie noch einen unerfüllten Kinderwunsch haben, absolut verzweifelt darüber, wenn die Eisprünge einfach unregelmäßiger werden und die Fruchtbarkeit schwindet. Ja, und ein Drittel der Frauen hat starke Beschwerden. Ein Drittel moderate und ein Drittel kommt ziemlich beschwerdefrei durch diese Zeit, ja.
Es sagen ja immer, dass diese Lebensphase auch Fenster öffnet, ja. Und ich weiß schon ungefähr, was damit gemeint sein kann, aber gut. Wie würdest du das psychologisch sehen? Was für Fenster tun sich da auf?
Ja, genau.
Nachdem sich also, Türen schließen.
Genau, das ist die Gleichzeitigkeit ist wichtig. Bei allem Leid kann man die Zeit auch so sehen, dass die eigenen Bedürfnisse wieder vermehrt ins Zentrum rücken können. Auch diese Bedürfnisse, die sind hoch individuell. Aber sie dürfen nun entweder wieder mehr eine Rolle spielen, erstmalig nach einer langen Zeit, oder überhaupt mal wirklich zum Vorschein kommen. Und in Bezug auf das Lebensalter, dann kommt man auch einfach in so eine bisschen ruhigere Phase des Lebens, ja. Also sozial ist man dann in der Regel etwas mehr gesettelt als mit Anfang 30. Man hat vielleicht schon so Ziele erreicht, die eventuelle Kinderplanung ist abgeschlossen oder die sind dann auch zumindest nicht mehr im Kleinkindalter. Und damit befindet man sich als Frau nicht mehr in so vielen Abhängigkeiten, die schön sind, aber auch einschränken können.
Ganz so positiv kann Svenja das gerade noch nicht sehen. Sie erzählt uns jetzt mal, wie es so sein kann, wenn die Stimmungsschwankung bei ihr so richtig kickt. Beispiel ist ein kleiner Urlaub.
Wir sind mal zu viert mit den Kindern mit dem Auto zum Campen gefahren in die Schweiz und wir haben halt nur so einen kleinen VW, so ein Polo, der ist wirklich winzig und sind halt zu viert zum Campen gefahren, also wirklich mit Zelt und Schlafsack und allem, pipapo. Das Auto war wirklich bis zur Decke voll. Und eigentlich ist das ja auch was Schönes, also klar ist auch wahrscheinlich, natürlich bringt es auch irgendwie, also man muss gut planen und so. Und ich war einfach überhaupt nicht in der Lage, diesen Urlaub vorzubereiten und diese Fahrt.
Ja, Camping, ehrlich gesagt, das ist doch schon so stressig. Also das bringt dich doch schon an den Rand, wenn du eigentlich im Shanti bist. Und wenn dann viel los ist und dann musst du noch an so viele Dinge denken, die da dabei sein müssen. Das muss man schon sehr gut vorbereiten. Und dazu, so erinnert sich Svenja, war zu dem Zeitpunkt einfach auch gar nicht die Möglichkeit.
Wir kamen dann da an und dann hätten wir für dieses Zelt, das war so ein Zelt, wo man sowas aufpusten musste, da hatten wir nicht die richtige Pumpe dafür dabei. Und es war für mich einfach, ich bin komplett in mich zusammengebrochen. Ich habe gedacht, was ist das für eine Scheiße? Was machen wir hier eigentlich? Ich will diesen Urlaub nicht. Es hat mir alles überhaupt keinen Spaß gemacht.
Ja, nicht nur keinen Spaß. Es kam diese unbändige Wut auf alles und jeden.
Ich habe es gehasst. Also ich habe es wirklich alles gehasst. Und es ging leider dann auch wirklich tagelang noch so weiter, dass ich immer wieder mich so zusammenreißen musste. Mich hat das Frühstück genervt, wir hatten keinen Tisch dabei, wir mussten auf der Decke vorm Zelt frühstücken. Das kann alles total romantisch und schön sein, aber für mich war das eine komplette Überforderung.
Ja, kenne das total. Jeder Brösel, der auf die Decke fällt, ist einer zu viel.
Und es hat mich fertig gemacht und ich saß an diesem See und es war eigentlich wunderschön. Ja, es war so ein Bergsee in der Schweiz, wir hatten tolles Wetter und ich habe es einfach nicht gefühlt. Und ich habe einfach gemerkt, krass, ich bin in diesem Urlaub, wir haben uns so lange darauf gefreut. Und ich sitze hier und ich spüre das nicht. Ich finde es einfach nur anstrengend. Ich will eigentlich nur alleine sein. Ich will zu Hause sein. Ich will meine Ruhe.
Und an alle, die sich jetzt denken, was hat die Frau? Sie macht Urlaub. Sie hat das Privileg eines schönen Urlaubs in der Schweiz an einem Bergsee. Wie gesagt, wie sie es beschreibt, es könnte alles schön sein, aber das Innere, das macht nicht mit.
Mit diesen Gefühlen ist Svenja auch definitiv nicht allein. Eine Expertin auf dem Gebiet der gynäkologischen Psychosomatik ist die Hamburger Psychotherapeutin Almut Dorn. Die hat den PMDS-Ratgeber geschrieben, der so ungefähr der wichtigste ist im deutschsprachigen Raum. Und sie geht davon aus, dass jeden Monat jetzt 500.000 Frauen unter ausgeprägten psychischen Beeinträchtigungen in der zweiten Zyklushälfte leiden. Das muss man sich mal klar machen. Und das kann dann wirklich so weit gehen, wie Svenja das auch beschreibt. Es könnte super schön sein, ja, aber sie fühlt sich in dem Moment wie ein komplett anderer Mensch.
Also ich bin eigentlich ein sehr energetischer, optimistischer Mensch. So, ich versprühe total viel gute Laune und habe viele Ideen und Lust auf Sachen. Und in dieser zweiten Zyklushälfte, da kippt das total und kann wirklich in so einen vollkommenen, überforderten Modus schalten. Also ich habe dann das Gefühl, ich kriege gar nichts mehr hin, es ist alles zu viel. Ich weiß einfach überhaupt nicht, wie ich mein Pensum schaffen soll. Also mich überfordert mein Leben. Ich überfordere mich auch selbst. Die Menschen, die um mich rum sind, überfordern mich in der Art, wie sie sind. Und die können da auch gar nichts dafür. Aber meine Kinder und mein Partner und auch zum Teil meine Freundinnen, die eng an mir dran sind, so, ich bin einfach, also ich halte die dann gar nicht so gut aus, obwohl das ganz tolle Menschen sind, ja. Und das ist auch unfair. Das ist einfach unfair, das weiß ich auch. Aber gleichzeitig geht es mir damit auch sehr schlecht und ich brauche irgendwie auch gleichzeitig Verständnis, ja.
Ja, und was ich an der Stelle noch sagen möchte, was auch wichtig ist, diese Zeit, wo Frauen merken, das ist jetzt irgendwie PMDS oder da geht es mir besonders schlecht, das kann sich auch irgendwann gerade in diesem Perimenopausenfenster verändern. Das ist dann nicht mehr nur so ganz an eine bestimmte Zeit im Zyklus gebunden. Das hat dann mit den individuellen Hormonschwankungen zu tun. Ich persönlich finde es einfach wirklich eine Gemeinheit, ja, dass ein Großteil der Frauen, denen es wirklich so schlecht geht, nicht einfach sagen kann, sorry Leute, mir geht's einfach nicht gut. Und zwar ab jetzt für viele Jahre. Ich weiß nicht, wann das vorbei ist, wann der Zustand endet. Ich könnte jetzt gerade hier entweder alles kurz und klein schlagen, meinen Job kündigen, meine Familie verlassen. Ich bin jetzt Privatier und ziehe mich zurück. Ciao. Es wird da keine Rücksicht drauf genommen. Du musst halt weitermachen.
Ja, und nicht selten führen ja solche krassen Symptome, so schreibt es auch Almut Dorn in ihrem Ratgeber, zur zeitweisen Arbeitsunfähigkeit. Ja, also es ist wirklich so schwerwiegend, dass nichts mehr mit Arbeiten ist. Und Das wird dann ausgelöst durch sehr typische Symptome wie starke Reizbarkeit. Ja, also man kommt vielleicht einfach nicht mehr so klar im Arbeitsumfeld, Ärger und Wut. Und dadurch geraten dann viele Frauen in dieser Zeit in erhebliche Konflikte, nicht nur in der Arbeit, sondern auch mit ihren PartnerInnen, mit den Kindern, mit Familien, Freundschaften und so weiter und so fort.
Das sind dann Kleinigkeiten im Alltag. Keine Ahnung, jemand vergisst irgendwie den Teller vom Tisch zu räumen, wenn er gegessen hat. Ja, das passiert, das ist ganz normal. Und normalerweise erinnert man dann die Person einfach dran, sagt, hey, guck mal, da steht noch dein Teller. Aber an so einem Tag kann es halt einfach sein, dass es mich total überfordert und dann halt wirklich so aus mir rausplatzt und ich halt völlig unangemessen, völlig überreagiere in der Situation und die Person dann halt irgendwie deswegen anscheiße und vielleicht sogar noch drei andere Fässer dann aufmache, weil es dann gerade irgendwie so eh aus mir rausbrodelt, weißt du? Also, ne, deswegen, also es sind halt, ich finde im Nachhinein sage ich immer, das ist eigentlich der Situation gar nicht angemessen. Das ist, ich reagiere einfach zu doll.
Kurzer History Break, Phoebe. Zyklusabhängige Stimmungsschwankungen sind übrigens schon seit der Antike überliefert. Ja.
Okay. Nicke macht einen History Break.
Ja, kurz wichtig. Hippokrates etwa hat sie als Folge eines verhinderten Abflusses des Menstruationsblutes interpretiert. Mhm. Und ab dem 19. Jahrhundert ungefähr interessierten sich dann auch Psychiater für sogenannte Erregungszustände.
Ah ja. Mhm. Ja, ja. Mhm.
Im Zusammenhang mit der Menstruation bzw. der Funktion der Eierstöcke. Der deutsch-österreichische Psychiater Richard von Kraft-Ebbing, der sprach sogar von einem menstrualen Irrsein.
Irrsein.
Ja, und als Psychotherapeutin finde ich, das ist alles ein sehr schmaler Grat. Also, dass wir jetzt heute eben nicht wieder beim, ach, die hat halt ihre Tage landen, ja, und dann die Frauen nicht ernst nehmen oder abstempeln, wo wir doch so lange dafür gekämpft haben, dass Gefühle, eben auch unliebsame Gefühle wie Wut oder Reizbarkeit, bei Frauen normal und berechtigt sein können.
Es ist natürlich auch absurd, dass das dann immer alles Männer sind, die dann quasi irgendwas veröffentlicht haben, ja, wie das halt damals so war. Ich finde es auch wirklich indiskutabel, immer zu sagen, ja, die hat halt ihre Tage, jetzt kriegst du ihre Tage, jetzt ist sie wie so und so drauf. Es ist nur bei PMDS so, dass es sehr zerstörerisch ist. Also diese Wut und diese Stimmungsschwankungen, das ist schon krass. Also auch für die engsten Personen ist es krass. Für die Person selbst ist es schlimm, aber auch fürs Umfeld. Und ich glaube, es finden meiner Ansicht nach gerade in dieser Lebensphase von Frauen, die in der Perimenopause sind, deswegen auch so viel Trennungen statt, weil eine Person sich massiv verändert. Ja, nicht mit Absicht, sondern es ist eine Körpermetamorphose und der Partner kommt da nicht mit. Also der denkt, da sitzt noch dieselbe Person, das stimmt aber manchmal einfach nicht. Und damit hat Svenja auch zu kämpfen. Sie hat sich Hilfe gesucht.
Ich hatte lange therapeutische Begleitung, da habe ich das aber auch erst kürzlich dann mal zum Thema gemacht, weil es eben, wie gesagt, immer schlimmer wird. Das war also vorher so, da ging es immer noch. Also es war zwar nervig, aber es war irgendwie so, ja, halt zweite Zyklushälfte, ein bisschen schlechter drauf. Aber das hat sich echt verstärkt. Also ich bin... Dieses ein bisschen schlechter drauf ist zum Teil wirklich in so Zyklen gemündet, wo ich danach gesagt habe, so geht das nicht weiter. Ja, also das ist ja ein anderer Punkt, ob ich jetzt einfach nur mal ein paar schlechte Tage habe oder ob ich wirklich sage, ey, so geht es nicht, ich muss jetzt irgendwie reagieren.
Und genau das ist der Unterschied, ne? Das ist, du kannst PMS-Symptome haben, aber wenn du das PMDS hast, dann ist es so, dass du merkst, es geht nicht mehr.
Ja, und das ist sehr typisch. PMDS kann sich durch die hormonelle Umstellung in der Perimenopause auch noch verstärken. Ja, also da spielen einfach mehrere hormonelle Umstellungen dann ineinander und greifen ineinander. Und in dem Zusammenhang kommt es auch oder kann es dann zu so einem psychischen, wirklich unangenehmen Zustand kommen. Ja, also da treten dann Antriebsarmut auf, es können Depressionen entstehen, Burnout. Frauen fühlen sich erschöpft, aber auch nicht mehr kognitiv so richtig da. Also sie können sich nicht mehr so gut erinnern. Manche beschreiben das auch so als Brain Fog, ja, so Nebel im Gehirn. Und hier ist mir wirklich wichtig zu betonen, im Falle der Perimenopause ist das tatsächlich primär hormonell bedingt. Und das alles kann sich über Jahre hinziehen.
Bei Svenja ist es so, dass sie mittlerweile sogar einen Zykluskalender angefangen hat zu führen, die sie mit ihrem Partner teilt. Also kenne ich auch aus meinem Umfeld, dass Männer mittlerweile dann irgendwann anfangen zu sagen, ah, okay, wo ist sie jetzt in ihrem Zyklus? Was wird jetzt an diesem Wochenende passieren? Also das ist schon was ist, was in der Familie jetzt bekannt ist. Und natürlich ist es auch der Versuch einer Entlastung. Also jetzt haben wir wieder gestritten, jetzt bin ich mit meinen Töchtern so krass aneinander geraten. Und sie hat auch Sorge, was kommt noch? Weil sie ist ja erst am Anfang von dieser Umstellung.
Also es fällt mir total schwer, merke ich gerade, das irgendwie in Worte zu fassen, weil ich noch nicht so richtig in diesem Prozess drin bin. Weil ich stehe davor und stehe am Anfang und ich weiß noch nicht, was es mit mir macht. Ich werde bald 43. Also ja, es kann sein, dass es jetzt auch bei mir relativ frisch sozusagen auch losgeht so.
Also sie ist noch nicht sicher, bin ich jetzt schon drin in dieser Umstellung oder noch nicht. Auf jeden Fall, diese Stimmungsschwankungen, die sind extremer geworden. Das verunsichert.
Ich habe Respekt vor den Veränderungen, die jetzt mir bevorstehen.
Und damit meint Svenja natürlich die psychischen, aber auch die sichtbaren, die körperlichen.
Das ist für mich auf jeden Fall ein Thema, wo ich, glaube ich, so eine Identitätskrise auf jeden Fall am Horizont sehe, weil das halt einfach ein Teil meines Selbstbilds ist.
Und da kommen wir jetzt von ihren PMDS-Symptomen in etwas, was alle Frauen betrifft. Der Körper verändert sich. Svenja ist ja jemand, die ist ziemlich outgoing. Also die filmt auf Insta beispielsweise auch ganz nah ihr Gesicht, um dann den Followern zu zeigen, das sind übrigens meine Falten. Ich bin zum Beispiel gar nicht so ein Typ, ich würde mir lieber einen hübschen Filter raussuchen. Also ich möchte das einfach nicht so. Ich habe auch viele Kolleginnen, die das extra sich so zeigen. Mhm. Auch um damit klarzukommen, oder?
Ja, dieses jetzt erst recht, nenne ich das jetzt mal. Das kann natürlich auch ein Weg sein, so als Frau in der Öffentlichkeit zu lernen, zum eigenen Alter zu stehen und auch die anderen damit einfach gnadenlos zu konfrontieren.
Ich finde es schwer.
Sexuelle Verfügbarkeit, Fruchtbarkeit, das ist alles noch da, ja. Und jetzt läuft diese Perimenopause an und dann komme ich in die Menopause und damit verändert sich ja, mal ganz abgesehen von den äußeren Dingen, auch ja mein Fruchtbarkeitsthema. Also ich werde nicht mehr fruchtbar sein. Und das ist ja ganz eng eben mit dem Thema Jugendlichkeit auch verknüpft. Und wenn das jetzt alles verloren geht und eben auch mein Körper sich verändert, dann frage ich mich halt einfach, wer bin ich denn dann eigentlich? Und es, egal, also so sehr ich das alles auch reflektiere und darüber Bescheid weiß, heißt es ja noch lange nicht, dass ich damit easy umgehen kann.
Ja, alt sind immer nur die anderen. Bis man es selber ist. Und wer ist man als Frau noch, wenn man nicht mehr fruchtbar ist? Also ich denke mir dann immer, die Natur wird sich schon was dabei gedacht haben, uns am Leben zu erhalten und uns nicht einfach in die Grube steigen lassen. Weil das könnte ja auch die Konsequenz sein. Frauen verlieren ihre Fruchtbarkeit und sind damit tot.
Wenn ich es ganz streng sage, war halt so auf Begehrtheit irgendwie gebaut, dieses ganze Konstrukt. Und wenn das jetzt wegfällt, weiß ich gerade nicht so genau, ob ich noch die Berechtigung habe, zu sprechen und gehört zu werden und wer zu sein.
Da würden jetzt Nico und ich beide sagen, natürlich, klar, Logo, hast du die Berechtigung? Ja, auf jeden Fall. Aber die Hülle fehlt, ne? Die Verpackung, das Äußere, das vielleicht auch abgelenkt hat von dem, was drinnen im Körper so vor sich geht. Was ich so absurd finde, Nike, ist, vielleicht geht euch das auch so, wenn ihr alte Fotos von euch anschaut, als ihr vielleicht 14 wart, also so Jugendliche, ja. Man war einfach schön, weil man jung war.
Also wahrscheinlich können sich da viele von euch auch mit verbinden, die gerade zuhören. Mit der Perimenopause, da stellen sich neben diesen ganzen massiven körperlichen Veränderungen auch Sinn- und Wertfragen nochmal ganz anders. Der Entwicklungspsychologe Eric Erickson hat das in einem Stufenmodell zusammengefasst. Ja, also der schaut sich quasi das ganze Leben an und da geht es um die jeweiligen Lebensaufgaben in der jeweiligen Lebensphase. Und in der letzten Lebensphase beschreibt er dann, dass es eher darum geht, nochmal nach innen zu schauen, die eigenen Werte zu hinterfragen. Also nochmal zu fragen, was will ich eigentlich für ein Mensch sein?
Aber ist es dann schon die letzte? Sind wir mit der Menopause in der letzten Phase? Oder kommt noch was dazwischen?
So eine finale Phase.
Oh Gott, die finale Phase.
Also es ist auf jeden Fall eine der letzten Phasen, ja. Und wer bin ich, wenn ich nicht mehr die vor Jugend strotzende Frau bin? Ja, zum einen jetzt in Bezug auf meine Selbstwahrnehmung, aber auch darauf, wie andere mich wahrnehmen. Also auch der Abschied der Frau, die dem oft auch unbewusst verinnerlichten Male Gaze entspricht. Also für die, die das jetzt noch nicht gehört haben, der Male Gaze, das ist der männliche Blick. Und der nimmt Frauen vor allem als Objekte der Betrachtung und Begierde wahr, ebenso nach dem Motto, ich bin nur was wert, wenn ich fürs andere Geschlecht noch sexuell attraktiv bin. Also ich sehe mich, meinen Wert durch den männlichen Blick.
Also wenn ich 20 bis 25 Jahre alt bin, weil wir wissen ja aus Studien, dass Männer, egal welchen Alters, die 20 bis 25-Jährigen am attraktivsten finden, weil da sind wir am fruchtbarsten.
Rant Ende.
Ist aber auch der eigene Gaze, oder? Es ist ja auch, wie man sich selber halt viele Jahre im Spiegel angeschaut hat. So kannte man sich. Und mit der Perimenopause beginnen die Veränderungen schneller. Also man hat ja schon mit Ende 20, mit Anfang 30 Falten. Und plötzlich nimmt es aber so einen Zahn zu. Ich glaube ja auch immer, es gibt dann wieder so ein Plateau, da bleibt man dann wieder ein paar Jahre gleich alt. Aber da fängt schon so ein, da merkt man, ah, es geht schneller irgendwie. Plötzlich fängt ein Altern an, dass man merkt. Und der Körper sagt dir, so geht das jetzt weiter. Aber das innen drin sagt, ich möchte nicht. Deswegen kann ich auch jeden verstehen, der da mit 1000 Spritzen gegen operiert. Ich kann das wirklich verstehen.
Ja, es ist ja auch verdammt unangenehm, ne? Und es ist ja ein richtiger Leidensdruck da. Und dieser ganze Abschied von diesem Körper, von dem Leben, wie es vielleicht bisher war, das geht natürlich dann auch mit Gefühlen von Traurigkeit, Unsicherheit. Ja, was kommt denn da jetzt noch? Oder auch tatsächlich Angst einher.
Also ich glaube, es ist so ein bisschen so, man verliert auf jeden Fall einen Körper, den man hatte. Und das ist auf jeden Fall auch ein Trauerprozess. Also klingt jetzt krass, aber ich glaube, es ist schon auch ein Teil davon.
Dieses, wie will ich altern? Also will ich wie Svenja? Die hat sich bewusst dazu entschieden, echt und ungeschminkt zu altern. Also die zeigt sich auch so auf ihrem Kanal. Ich habe das früher auch wirklich kritischer gesehen. Und mittlerweile denke ich mir, ich kann das verstehen, vor allem bei Frauen in der Öffentlichkeit, aber auch generell, dass die sagen, ich möchte glatter altern. Was heißt schon Authentizität? Scheiß drauf.
Ja, wobei Svenja sich ja eher so sieht als Botschafterin für authentisches Altern, so wie ich das jetzt gesehen habe, oder?
Ja, ich sehe sie da auch. Also ich finde das auch gut. Ich finde diese Vorbilder auch super.
Genau, und ich finde, das ist vielleicht schon sogar ein Teil der Lösung, weil Svenja hat da ein Purpose ja gefunden, also eine neue Aufgabe. Sie gibt ihrer Veränderung, ihrer körperlichen Veränderung sozusagen einen Sinn. Und dadurch kann sie dann auch für mehr Sichtbarkeit sorgen für andere Frauen, die vielleicht noch überhaupt nicht wissen, was da gerade passiert.
Also an guten Tagen ist es sicherlich so, dass sie sich da als Botschafterin auch sieht. Also gerade wenn sie so Videos macht und sich so ganz nah abfilmt zum Beispiel. Aber es bleibt kompliziert. Sie hat darüber auch mit ihrer Therapeutin gesprochen. Die meinte, naja, was du nicht ändern kannst, das musst du eben akzeptieren. Und dass ihre PMDS-Symptome sich jetzt eben mit der Perimenopause verstärken, das gehört da in die Kategorie akzeptieren, sagt zumindest ihre Therapeutin.
Sie hat auch gesagt, es wird nicht anders. Diese Symptome werden sich wahrscheinlich nicht verändern, sondern die werden kommen und sie müssen eben gucken, wie finden sie einen Weg, mit denen umzugehen. Ja, also das war so ein bisschen der Inhalt des Gesprächs und das habe ich auch verstanden. Und natürlich hilft es auch ein bisschen zu sagen, hey, ich bin jetzt so, ich kann nichts dafür, ich versuche das jetzt zu akzeptieren und damit umzugehen. Aber wenn es ein wirklich schlimmer Monat ist, dann hat mir auch das nicht geholfen.
Svenja reicht es nicht. Sie hat sich deshalb auch öffentlich auf die Suche nach Hilfe, und zwar nach medizinischer Hilfe, gemacht. Und diese Doku könnt ihr in der ARD-Mediathek bei ARD Wissen anschauen. Da geht es vor allem um medizinische Möglichkeiten. So, und weil wir hier im Psychologie-Podcast die Lösung sind, kommen wir jetzt zur Lösung, Nike. Und ich hätte schon was, glaube ich.
Ja, bitte, Phoebe, löst du mal zur Abwechslung. Finde ich super.
Also die von euch, die das gerade hören und sich wiedererkennen in Svenjas Geschichte, die sagen, hey, mir geht's zyklusbedingt sehr, sehr schlecht. In regelmäßigen Intervallen möchte ich meinen Partner verlassen, alles hinschmeißen, dies, das und 3 Tage später geht's mir wieder schlagartig ganz anders. Führt ein Zyklustagebuch. Wir verlinken euch das PMDS-Buch, über das wir gesprochen haben, in die Shownotes. Da ist auch eine Vorlage drin, die man runterladen kann. Da könnte man erstmal anfangen, sich zu beobachten. Ich halte auch wirklich viel dafür, wenn man in einer Partnerschaft ist und sich eben ein Mensch emotional so stark verändert, der in so einem Alter ist, wo es in die Perimenopause gehen könnte oder wo eine Person eben PMDS hat, macht eine Beratung, geht in eine Paartherapie und schaut, was ist jetzt der Mental Load, die Care-Arbeit und die Realität, dass der Typ neben euch wirklich krass nervt, ziemlich oft. Und was bin ich und meine Hormone? Also ich würde sagen, in jeder Wut, oder, Nike, ist ein wahrer Kern. Ich denke, es gibt immer Gründe. Also ich kämpfe an eurer Seite, Schwestern. Also ich möchte die Wut nicht kleinreden, aber wenn mich Wut und wenn mich meine Stimmungsschwankungen und meine Trauer oder Ängste so zerfressen, dass sie mich vom Leben abhalten, dass ich antriebslos werde, kraftlos und dass ich meine engsten Beziehungen aufs Spiel setze, dann braucht es Intervention. Und ich denke eben auch unter Umständen medikamentös.
Da bist du anderer Meinung als Svenjas Therapeutin, höre ich so ein bisschen raus. Ne?
Ja.
Und ich sage, das liegt bei meinen ärztlichen Kolleginnen. Ne? Also es ist so wichtig, interdisziplinär zu arbeiten. Wenn ich jetzt eine Patientin habe, wo ich merke, ah, Perimenopause spielt eine Rolle, dann muss man zusammenarbeiten. Und klar ist, Psychotherapie kann die Perimenopause nicht wegreden. Ich würde das gerne, das wäre toll, wenn ich das könnte, zusammen mit meinen Patientinnen, aber es funktioniert nicht.
Ja, und weil wir in dieser Folge ja auch über PMDS gesprochen haben, dass es da keine Missverständnisse gibt, weil das natürlich wie bei allen Störungsbildern verführerisch ist zu glauben, ah, genau das habe ich auch. PMDS ist an den Zyklus gebunden, tritt nach dem Eisprung auf und verschwindet mit Eintritt der Blutung wieder. Betroffene Frauen haben das auch schon vor den Wechseljahren, weil sie besonders empfindlich auf die normalen hormonellen Schwankungen des Menstruationszyklus reagieren. In der Perimenopause können die stärkeren und unregelmäßigeren Hormonschwankungen die Beschwerden aber zusätzlich verstärken. Ja, und Frauen, die kein PMDS haben, können aber trotzdem ähnliche Symptome unter den Hormonschwankungen bekommen. Aber das wird unterschiedlich behandelt. Und wenn ihr euch da weiterbilden wollt, wenn ihr denkt, ich hätte da noch gern mehr Infos, hört unbedingt in den Podcast Hormongesteuert rein. Da sprechen Host Katrin Simonsen und die renommierte Frauenärztin und Hormonexpertin Dr. Katrin Schaudig über alles, was Frauen rund um die Wechseljahre wirklich wissen wollen und eben auch ganz speziell über PMDS. Findet ihr unter anderem in ARD Sounds. Und klar ist natürlich auch, ein Podcast ersetzt keinen Besuch bei einer Gynäkologin. Wenn ihr eure Werte messen lassen wollt, macht das auf jeden Fall. Und trotzdem hier nochmal in unserem Podcast hier, Nike, kleines Roundup und vielleicht eine kleine Lösung. Was sind unsere Optionen?
Genau, also klar, Gesprächstherapie kann vor allem unterstützend helfen, aber auch Anpassungen des Lifestyles. Ja, das ist jetzt natürlich so die alte Leier. Kennen die meisten wahrscheinlich schon ausreichend. Bewegung, Entspannung, eine gute Schlafhygiene, gesunde Ernährung, ja, auch der Verzicht auf Alkohol oder andere Drogen macht einfach total Sinn.
Merken auch viele Frauen schlagartig, dass sie zum Beispiel nicht mal mehr ein Glas Wein vertragen. Dass es dann gleich zu Herzrhythmusstörungen oder sonst irgendwie was führt.
Bei mir jetzt schon so, aber...
Bei mir auch. Aber manche vertragen sie relativ lang ziemlich gut.
Genau.
Was gibt's noch? Lass uns mal zum Hard Stuff kommen.
Genau, gehen wir mal über zu den Medikamenten. Ich nenne hier jetzt mal, ich versuche es ganz kurz zu machen, drei gängige Möglichkeiten, ja? Also gerade bei PMDS, da kommen SSRI-Antidepressiva, also selektive Serotonin-Wiederaufnahmehämmer in Betracht. Die können auch zyklisch eingenommen werden, die müssen also nicht die ganze Zeit durchgängig eingenommen werden. Die psychischen Probleme, die kommen zwar von den Hormonschwankungen, die lassen sich aber oftmals durch die Gabe von Hormonen gar nicht so gut einfangen, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Manchmal, kurzer Einwurf, gibt es auch paradoxe Wirkungen tatsächlich und dann wird alles noch viel schlimmer. Also, wenn eine Patientin Medikamente wie Antidepressiva nehmen möchte und das auch für sinnvoll empfindet, ja, wichtig ist immer die Compliance, findet mein Gegenüber das sinnvoll, ja, also hat den Glauben in die Wirksamkeit von Antidepressiva, dann ist es auf jeden Fall ein Versuch wert und sollte man dann auch wirklich ausprobieren. Und dann kann man ja immer noch zusammen gucken, wie läuft's und ganz wichtig, immer über die Nebenwirkungen aufklären, weil da kann dann auch noch mal was anderes dazukommen. Mhm. Ja, das muss man einfach wissen. So, nächster Baustein. Es gibt auch die Möglichkeit, die Eierstöcke mit einer Gestagen-Monopille ruhig zu stellen, sozusagen. Also, wenn der Eierstock schläft, hört das FSH, das sogenannte follikelstimulierende Hormon, auf zu feuern. Und für viele Frauen ist das der Gamechanger in diesem ganzen, ja, in diesem ganzen Leid, aber leider nicht für alle. Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen, es gibt noch die klassische gute alte Hormonersatztherapie. Und da werden bioidentische Hormone, also Estradiol und Progesteron, verschrieben. Und das muss aber individuell mit der Gynäkologin eingestellt werden.
Klassische Hormonersatztherapie, gut. Uns war das einfach auch wichtig, hier diese medikamentösen Möglichkeiten zu nennen, weil die sind wirklich super wichtig. Das ist nicht zu ignorieren. Wenn man jetzt aber trotzdem sagt, hey, ich schaue mir das jetzt einfach nochmal weiter an, ich mag nichts nehmen. Was würdest du sagen, sind die wichtigen Punkte, Nike?
Aufklärung und Akzeptanz, weil viele Frauen wissen wirklich nicht, was da passiert in ihrem Körper. Und die gehen dann zu Ärzten, Ärztinnen, verständlicherweise, ja, sagen so ein bisschen, hey, ich drehe durch, ich brauche Hilfe. Und dann kommt super schnell dieser Stempel, Psyche. Und wenn die dann bei mir in der Praxis landen, dann würde ich als Psychotherapeutin aber in einem bestimmten Alter immer auch Hormone im Hinterkopf haben, also Perimenopause, Menopause und so weiter. Und für mich gehört es standardmäßig dazu, nach dem Zyklus zu fragen. Ja? Also wie gestaltet sich der? Wie lief der übers ganze Leben ab? Hat der sich mal verändert? Wie ist der aktuell? Also eine ordentliche Anamnese machen. Und dann natürlich Differentialdiagnosen, weil ich weiß ja nicht, ist es jetzt alles Teil des natürlichen Zykluses, also ist es alles zyklusbedingt, oder ist da vielleicht tatsächlich nochmal, ich sag jetzt mal so, eine extra psychische Erkrankung mit dabei. Also das kann ja beides da sein, zum Beispiel eine Depression und Perimenopause. Also es ist wirklich wichtig, die Frage zu klären, ob jetzt ein Teil der Symptome vielleicht nicht nur organischen Ursprungs sind. Weil es kann beides sein, das eine schließt das andere nicht aus. Ein Punkt ist mir in der Behandlung auch sehr wichtig, der oft übersehen wird, und zwar die Verfügbarkeit von Ressourcen. Die sind nämlich nicht gleich verteilt, denn um gut durch die Perimenopause zu kommen, spielen natürlich Faktoren wie genug Geld, ein gutes funktionierendes soziales Netz, die Möglichkeit, Psychotherapie überhaupt in Anspruch zu nehmen, ja, dann Zeit für regelmäßigen Sport, Geld für ausgewogene Ernährung. Ja, also diese ganzen Faktoren, die bedingen sich untereinander. Beispiel, kann ich mir jetzt überhaupt ein Fitnessstudio leisten, weil mir das gut tut, ja, weil mich das ausgleicht? Und wer passt in der Zwischenzeit auf meine Kinder auf und so weiter und so fort?
Ja, also genau, es ist eine Frage von Ressourcen. Auch wie viel Zeit kann ich überhaupt in meinem Leben aufwenden, um mich um meinen Körper zu kümmern oder meine Psyche zu kümmern? Das ist also schon ein längerer Weg, auf den man sich da begibt. Natürlich ist es mit genügend Ressourcen angenehmer. Von Svenja wissen wir, dass sie ja noch ganz am Anfang dieses Prozesses steht und gerade auf die Suche geht, eben nach noch mehr Antworten auf die vielen Fragen.
Und diese vielen Fragen, die sind bezeichnend für diesen Übergangsprozess. Wie soll man denn mit was klarkommen, was man so noch nicht kennt und was das eigene Umfeld so noch nicht kennt? Und was auch passieren kann, ist ja zum Beispiel, wenn ich mein Leben lang so auf die klassische Art sehr leistungsfähig war und alles immer irgendwie hingekriegt habe. Und plötzlich in der Perimenopause durch die körperlichen Symptome merke, scheiße, ich funktioniere so nicht mehr, ja? Ich krieg das jetzt nicht mehr hin. Ich schlafe nicht mehr gut. Ich bin nicht mehr so leistungsfähig im klassischen Sinne. Und es ist mir wichtig, wieso die Gesellschaft das von Frauen erwartet. Ja, aber was dann passiert, das wirkt sich natürlich im ersten Schritt dann auch, vor allem wenn man sich noch nie damit auseinandergesetzt hat, auf die Psyche, auf den Selbstwert aus. Und da ist es dann wichtig, ein Stück Abschied zu nehmen von dieser alten Leistungsfähigkeit, ja, so im klassischen Sinne, wie man sie eben von sich kennt. Aber dadurch, durch diese Trauerarbeit, da kann dann Raum für Neues und Wertvolles entstehen. Und damit meine ich auch, nicht, dass man weniger leistungsfähig ist, sondern dass man vielleicht die Energie, die da ist, nutzt, um sich selbst zu verwirklichen oder woanders vielleicht die Kraft reinzustecken und nicht mehr nur da rein, die Kinder zu versorgen oder den Partner zu versorgen oder ähnliches und dann wirklich einen Frieden zu finden mit der eigenen, ich sage jetzt mal, transformierten Leistungsfähigkeit.
Mit den Ressourcen, die halt endlich sind und da merkt man, vielleicht zum ersten Mal im Leben, oh, meine Ressourcen sind endlich. Ich kann nicht alles einfach tun. Ich habe einen Körper, der mir einfach den Takt vorgibt.
Ja, und das kann auch ein erleichternder Moment sein.
Vielen Dank an Svenja, an Tante Kante, die ihr auf Instagram besuchen könnt, wenn ihr möchtet, für deine offenen Worte hier in der Lösung.
Auch von mir vielen lieben Dank. Es ist super wichtig, über dieses Thema zu sprechen.
Das waren Nike Hilber und Verena Fiebiger und wir sagen, es gibt nicht die Lösung.
Aber jeder Schritt zählt.
Autorin der Folge ist Veronika Wawacek. Redaktion Corbinian Bauer, Mitarbeiterin der Woche, Producerin Christine Frey.